Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
So, ihr Lieben, herzlich willkommen im neuen Jahr 2026.
Ja.
Wir sind wieder am Start für euch mit den besten Büchern des Jahres. Jedes Buch, das wir vorschlagen, ist ja absolut lesenswert.
Ja, absolut.
Und von daher zählt es ja schon automatisch per se damit zu den besten Büchern des Jahres.
Stimmt.
2026.
Hast du völlig recht. Denn wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen ausschließlich Bücher.
Genau.
Weil wir das Prinzip des Verrisses nie verstanden haben. Weil was soll man als denn damit anfangen?
Ja.
Wenn ich höre, dieses Buch bitte nicht kaufen. Ja, danke schön. Wir wollen euch Tipps geben und haben das auch wieder mit. Und irgendwie hat sich ja erstmal an Michael Kocken, unser Stammhörer Michael Kocken, hat eine Playlist erstellt.
Unglaublich.
Sie ist endlich fertig bei Spotify zu hören. Die Zweimal-Buch-Playlist, hört mal rein. Da sind alle Titel drin, die wir mal genannt haben, alle Biografien, über die wir mal gesprochen haben. Eine unglaubliche Arbeit. Vielen, vielen Dank, Michael.
Ja, was ich besonders, besonders krass finde, wir waren noch mal irgendwo an der Ostsee. Das war bei so einem kleinen Literaturfestival in Eckernförde, glaube ich.
Ach, war da,
das.
Ja.
War das
ja.
Nicht Eckernförde?
Ja, das war Eckernförde, ja, ja.
Und da haben wir doch gesagt, wir sind nur von einer Wand getrennt, weil hinter dieser Wand tritt heute
Heinz-Rudolf Kunze auf. Das war auch so, ja.
Ja, und selbst das hat Michael Kocken
unfassbar
registriert und sich irgendeinen Titel von Heinz-Rudolf Kunze ausgesucht, weil wir ihn da erwähnt hatten.
Ja, man kann ja auch skippen. Das ist ja das Gute an neuen Playlists.
Wobei ich hatte, er ist ja, Heinz-Rudolf Kunze ist ja letztes Jahr irgendwann in St. Peter-Ording und so, hat er so ein Warm-up-Konzert gegeben für eine etwas größere Tour. Mhm. Und hatte sich in St. Peter-Ording mit seinen Musikern irgendwie, ich glaube, also mindestens mal eine Woche mehr oder weniger eingeschlossen. Wir hatten da geprobt.
Ja.
Und er hatte zudem parallel auch irgendwie eine neue CD rausgebracht.
Ja.
Und da war ein Stück drauf, das hat mich total überrascht. Ich habe das wunderweise, weil ich jetzt spontan drauf komme.
Weißt du gerade nicht, wie es heißt?
Kann ich euch das leider nicht sagen, aber da war ich echt von den Socken. Ich hatte nämlich noch ein Telefoninterview mit ihm, okay, und hatte vorher noch mal in seine neue Platte reingehört und da war ein Stück drauf. Das fand ich wirklich überragend. Das hätte ich auch nie im Leben mit Heinz-Rudolf Kunze in Verbindung gebracht.
Okay.
Ich verlinke das noch. Müsst ihr euch mal selber anhören.
Ja. Und es wäre das erste Heinz-Rudolf-Kunze-Stück, das ich gut finde.
Also bin ich mir ziemlich sicher. Also ich fand es wirklich...
Dass ich das gut finde?
Ich fand es echt sehr gut.
Ich bin da sehr skeptisch.
Und im Vorgeplänkel hatte ich ihm das nochmal so gesagt. Na, gerade nochmal die CD gehört irgendwie und... Also das Stück irgendwie, davon müssen Sie mal mehr machen oder so. Also das, was man nie sagen darf
eigentlich. Ja, 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 ja.
Habe ich mich zu hinreißen davon lassen. Und das wurde dann auch mehr oder weniger kommentarlos registriert.
Ja.
Es war ein bisschen peinlich.
Ich musste den auch irgendwann mal interviewen. Und dann war das irgendwie zu Ende. Und dann sagte er, darf ich jetzt gehen?
Ja.
Also hat er einfach das so abgehakt. Also ich bin kein Kunze-Fan.
Ja, ja. Kann sein, dass das... den Medien gegenüber ein schwieriger Mensch ist.
Ja. Das ist aber der, über den wir heute sprechen, auch.
Ehrlich?
Ja. Ich habe mitgebracht, eigentlich, also hätte ich das letztes Jahr noch untergebracht, dieses Buch, wäre es 100% in Top 3 gewesen.
Oha, ja.
Im Jahr 2025. Es ist Marco Wander, der Gründer von Wander, dass es uns überhaupt gegeben hat. Und ich dachte erst, es ist ein Roman, ist es aber nicht, es ist seine Autobiografie. Und wenn wir über schwierige Menschen reden, dann gehört der definitiv dazu.
Ehrlich?
Ja.
Das wird sich auch
gleich, ich werde da gleich ein bisschen was zu sagen. Aber erstmal sagst du, was du mitgebracht
hast. Ja, ich habe mitgebracht eine, weil wir das ja immer so gerne lesen, eine Coming-of-Age-Geschichte.
Ja, sehr schön.
Mehr oder weniger eine, auch, ja, auch viel Familiengeschichte ist dabei.
Ja.
Von Annika Büsing, Wir kommen zurecht. Hatte ich irgendwie, bei Instagram hatte das jemand gelesen und ich habe mir das so durchgelesen und habe mir gedacht, oh ja, das klingt ja ganz cool. Und das hat sich voll gelohnt. Das ist wirklich, ich werde nachher auch noch so einige Sachen vorlesen.
Ja.
Und das ist wirklich ein ganz tolles Buch, noch von 2025.
Ja.
Also noch ziemlich neu. Ich habe auch relativ wenig sonst über das Buch gefunden, komischerweise.
Ja.
Dabei ist es so gut geschrieben und es macht so einen Spaß. Und von daher, ja, das kann ich jetzt schon wärmstens empfehlen und dazu dann gleich mehr.
Okay.
Aber erstmal zum anstrengendsten Menschen der Welt.
Ich bin in einer ganz schwierigen Situation.
Ach so.
Ich bin, also erstmal muss ich sagen, ich habe Wanda zweimal live gesehen. Ich habe euphorische Menschen gesehen, wie sie sich in den Arm gelegen haben und alles mitgesungen haben. Wandershows sind eine Art Happening.
Ja, ein Kult.
Ein Kult, ein absoluter Kult. Als die in der Freiheit gespielt haben, stand die Straße voll von Leuten, die gehofft haben, sie kommen da irgendwie noch rein. Das war der Wanderrausch.
Ja, Wahnsinn.
Und in ihrer Heimat Wien natürlich sowieso.
Ja.
Und sie galten als die letzte große Rockband. Obwohl sie 2013, glaube ich, gegründet oder so. Ist jetzt auch gar nicht so entscheidend.
Also die letzte große Rockband
die
Österreichs?
Letzte große Rockband, nee, überhaupt. Die letzte große
haben
Rockband.
Haben Sie sich selber genannt?
Dieser Rock'n'Roll-Lifestyle, den die durchgezogen so. Haben, den findet man in der Form eigentlich nicht mehr, weil er auch auf eine ganz absurde Weise gar nicht mehr so zeitgemäß ist. Also, dass die überhaupt noch leben und auch dieser Name, dass es uns überhaupt gegeben hat, ist ein Wunder bei dem, was die sich so reingefegt haben. Im Tourbus, bei Konzerten, im Studio. Wahnsinn. Erzähle ich auch gleich noch ein bisschen mehr zu. Es hat aber auch ein paar andere Aspekte. Es ist eine Geschichte von Freundschaft, also von dieser Band, die sehr, sehr enge Freunde sind.
Das
oder
ist ja,
waren.
Das ist ja immer gerne. Ach so.
Ich wollte gerade sagen, machen Sie erstmal eine Pause.
Das ist ja immer so ein Klischee. So, oh, das sind bestimmt auch alles ganz tolle Freunde.
Ja, das sind sie tatsächlich.
Das hatte ich mal, um da kurz mal abzuschweifen.
Ja, ja, gern.
Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Doku über Aha gesehen. Viele von euch werden sie natürlich kennen.
Ja, klar.
Oh shit, jetzt haben wir wieder Michael Koppen eine Vorlage geliefert. Ich wollte das eigentlich, ich wollte mich da wirklich beherrschen. da habe ich irgendwann am Ende gedacht, alter Schwede, was für ein zerstrittener Haufen.
Ja.
Und der...
Morten Harket?
Nee,
ist auch ein schwieriger Typ.
Ja, soll ein sehr schwieriger Typ, aber auf der anderen Seite auch wiederum ein super freundlicher Typ sein. Also da gibt's so verschiedene... aber ich glaube, für die Band ist er sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja.
Und der Keyboarder, ich habe jetzt blöderweise den Namen nicht parat, auch ein sehr sympathischer Typ irgendwie, dieser Blonde mit den leicht hochstehenden Haaren.
In den 80ern zumindest. Jetzt hat er wahrscheinlich keine mehr.
Doch, hat er noch. Auf die Frage, na, wie das denn so wäre, ob man nicht auch mal wieder jetzt über ein neues Album nachdenken würde. Und da meinte er, also ich glaube, der Gitarrist sagte... Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen und so. Und er sagte, auf gar keinen Fall. wenn wir das machen, das wird ein Stich ins Hornissennest.
Oh. Ich habe gehört, dass der sehr krank ist, der Morten Harket.
Ja, der
hat Parkinson. Ja. Das habe ich auch gehört.
Ist, glaube ich, so, was ich mitbekommen habe, sehr deprimiert auch drüber. Keine Lust mehr, zu singen.
Ja,
und das ist echt bitter. Also das finde ich echt bitter.
Ja, ja, ja.
Aber zurück zu Wanda, die erst Freunde waren und dann nicht mehr.
Jetzt nicht mehr so, offensichtlich nicht mehr so. Man kann das auch verstehen nach all dem, was dieser Band widerfahren ist und was passiert ist. Und ich war so euphorisch, habe ich so auf diesen Abend hier mit dir gefreut und dieses Buch vorzustellen.
Ja.
Und dann dachte ich, ich hatte so eine halbstündige Autofahrt, ich höre mal, es gibt bei Deutschlandradio Kultur ein Interview mit Marco Wander zu diesem Buch. Und da dachte ich, ach, das höre ich mir jetzt nochmal an. Mal gucken, was der aus seiner Sicht nochmal so über dieses Buch erzählt hat.
Ja.
Und die Journalistin, die da sitzt, die Moderatorin...
Die hat er schön auflaufen
lassen. Die sagt, ja, hat er. Die sagt... Ja, wenn man ihr Buch so liest, also so fing das an, wenn man ihr Buch so liest, dann haben sie ja eigentlich kein einziges Interview nüchtern gegeben und ohne Drogen. Und jetzt sagen sie ja, sind sie trocken seit einiger Zeit, wie kommen sie denn hier heute her? Also mit welchem Gefühl, mit welchem Background? Haben sie was getrunken, haben sie Alkohol? Und dann sagt Marco Wander, es gibt keine einzige Stelle, wo er das gesagt hat im Buch. Und dann hat sie gesagt, naja, es liest sich schon so, dass es eins nach dem anderen war. Und meinte, das ist eine Lüge. So fing das Interview an. Und dann auch nichts mehr gesagt. Und dann hat sie immer wieder angefangen von diesen Exzessen. Und ganz ehrlich, wenn man dieses Buch gelesen hat, dann liegt das nahe, dass man darüber spricht.
Ja, klar.
Und wie man das alles geschafft hat, in diesem Zustand überhaupt noch auf der Bühne zu stehen und all das. Und es hat er gesagt, nee, darüber möchte er, das hat er sich ja jetzt alles von der Seele geschrieben, darüber möchte er jetzt einfach nicht sprechen. Und er möchte auch nicht dazu verführen, wenn das jetzt so jemand hört, dass andere das dann nachmachen würden.
Oh,
und da will er nicht.
Was für ein Albtraum.
Totaler Albtraum. Totaler Albtraum. Und ich habe in dem Moment gedacht, ey, was für ein Arschloch ist das bitte? Wie kann er die so auflaufen lassen? Die war aber richtig gut, die ist dran geblieben. Die haben dann über vieles andere gesprochen und hat auch gesagt, ja, kann ich Ihnen auch nicht ersparen, dass wir noch über das eine oder andere reden. Und ist dann auch schon nochmal drauf zurückgekommen, aber der hat sofort zugemacht. Er hat gesagt, darüber will er nicht mehr sprechen und bitte haben Sie Nachsicht und so weiter. Der hat die auch gesiezt, das macht er in Interviews nie. Also es wirkte so, als hätte er von Anfang an auf diese Seriosität überhaupt keinen Bock.
Ja, aber dann hat er auf die Frau keinen Bock gehabt.
Genau. Also,
anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Wenn ihr euch mal fremdschämen wollt, dann hört euch in der Mediathek von Deutschlandradio Kultur dieses Interview an. Das ist wirklich krass.
Oh, das stelle ich mir so bitter vor.
Ja, hast du das mal erlebt? Ich meine, wir haben ja beide lange für Talkshows gearbeitet,
ja,
und haben ja auch so Interviews mit so Leuten machen müssen, die ja auch nicht immer angenehm waren. Also da war ja auch Prominente bei uns früher in der Sendung. Hast du sowas mal erlebt?
Ja, hatte ich mal. Einmal. Ein einziges Mal.
Erzähl.
Mit einer Kollegin zusammen. Wir hatten uns, boah, ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt noch kennt, ob euch Klim Bim noch was sagt.
Naja, Ingrid Steger.
Ingrid Steger und Elisabeth Volkmann.
Ach.
Die hatte ich mit einer Kollegin zusammen beide in München getroffen.
Ja.
Ich glaube, die sind beide gestorben. Deshalb ist das jetzt ein bisschen grenzwertig, die jetzt so anzuklagen irgendwie. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das moderat formulieren soll. Das war nicht schön.
Okay.
Also ich war kurz davor, das abzubrechen. Ich glaube, ich habe sogar gesagt, Frau Volkmann, ich glaube, dann sollten wir das echt lassen.
Ja, auch mutig.
Und meine Kollegin hat das irgendwie noch gerettet. So. Aber so hundertprozentig genau weiß ich das nicht mehr. Aber das war wirklich anstrengend.
Ich habe mal eine Nena-Sendung vorbereitet.
Oh ja.
Und hatte ein Interview mit Nena. Und die sagte nach 5 Minuten...
Das würde ich ablehnen.
Die sagte nach 5 Minuten zu mir... Du musst jetzt mal aufhören, mir solche Fragen zu stellen.
Mhm.
So, wo du auch dich fragst, geht's eigentlich
nicht? Ja. Sie kommt ja nach Büsum zum Legends at the Sea-Konzert.
Da sehe ich dich in der ersten Reihe mitdrehen und vorher das Interview mitnehmen.
Ja, auf gar keinen Fall.
können sicher viele Kollegen verstehen.
Ja.
Ich finde es dann auch irgendwie spannend. Aber zurück zu Marco Wander.
Ja.
Und vielleicht fange ich mit einer ganz kurzen Geschichte an.
Aber wie hättest du das denn gemacht? Ich meine, du kennst jetzt ja das Buch und jetzt triffst du morgen Marco Wander. Du sollst irgendwie ein kleines Porträt über ihn
reden. Natürlich musst du darüber reden.
Und musst jetzt mit ihm
selbstverständlich
reden. Du hast jetzt das Interview im Radio gehört, so 2 Stunden bevor du ihn triffst. Und denkst nur so, oha, was für ein Mist. Kann ich mit ihm da ja gar nicht drüber reden. Wie machst du es dann?
Ich habe das Gefühl, dass ein Podcaster und auch der Bayerische Rundfunk genau das erlebt haben, weil die Interviews völlig anders sind heute.
Ja.
Und die da gar nicht großes Thema draus machen, dass der so viel gesoffen hat.
Ja.
Ich kann ja einmal, ich lese jetzt einmal den Anfang vor.
Ja, okay.
Ja? Und dann vielleicht erzähle ich noch ganz kurz eine Geschichte. Ich habe sie ja zweimal live gesehen und fand das wirklich toll. Ich mag die sehr. Und ich mag die Texte sehr, ich mag diese Wiener Art sehr.
Ja.
Ich habe dafür was übrig. Und ich mag die Musik. Ich finde, dass der irgendwie auch total geil singt. Der hat was ganz Eigenes so in der Stimme. Und er ist so zwischen Größenwahn, so wie Wiener so sind, wenn die Erfolg haben, wie Falco zum Beispiel.
Ja.
So Größenwahn und totalem Selbstzweifel und so ein Zerbrechen an der Situation in der Welt. Von der Spaltung der Gesellschaft und so, das ist ein Riesenthema für ihn. Aber er hat diese größten wahnsinnigen Momente und er steht auf der Bühne und ich fand das so wahnsinnig lustig, aber das wird viele Menschen abgestoßen haben. Dann sagt er, oh, mir ist der Ausweis runtergefallen. Er hat dann ja diesen Wiener Schmäh, das kann ich jetzt nicht nachmachen.
Ja.
Oh, mir ist der Ausweis runtergefallen und sagt zu einem Mädel in der ersten Reihe, magst du den mal haben? Dann kannst du dich mal kurz fühlen wie ich. Und ich sag dir, das ist ein geiles Gefühl. So, das muss man mögen, damit muss man umgehen können.
Ja.
Ich fand das ehrlich gesagt ziemlich lustig. Aber viele fanden das auch ganz schlimm.
Überheblich.
Ja, überheblich. Der ist auch auf eine Weise total überheblich. Aber wenn man jetzt mal anfängt, dieses Buch zu lesen, und ich lese mal einen kurzen Auszug aus der ersten Seite. Wien war nach den 80er Jahren nie wieder eine pulsierende Stadt. 2010 konnte man sich als junger Künstler in nichts Aufregendes hineinstürzen, nichts Energetisches anzapfen, nichts richtig und nichts falsch machen. Kein zusammenhängender Underground bot Heimat oder Trost. Alle dachten und schufen für sich und ihre engsten Freunde, alle blieben unter sich. Niemand wusste, wie man mit Kunst Geld verdient. Man dachte nicht einmal daran, denn es schien unmöglich. Die meisten Künstlerinnen, die ich kannte, stahlen Fahrräder, verkauften Drogen, konsumierten Drogen, eine Menge Drogen. Und daran gab es kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Da gab es keinen Unterschied mehr zu Berlin. Also unterschied ich mich, derjenige zu sein, der am meisten trinkt. Trinken, dachte ich mir, ist wienerisch. Wenn ich also in einer Wiener Kunsttradition stehen will, die Kunst und Alltag verbindet, muss ich trinken. Allein um die Menschen zu verstehen, über die ich schreiben und singen wollte. Denn ganz Österreich, so kam es mir vor, war eine zwischen Euphorie und Depression wankende Sperrstunde. So wurde ich Alkoholiker. So fängt es an,
das Buch. Ja.
Und genau so ist dann auch die Situation. Er fängt an, in Wien die ersten Gehversuche als Musiker zu machen. Er erzählt in diesem Interview übrigens, dass seine Mutter Musiktherapeutin war und er schon früh mit Instrumenten zu tun hatte, dass er mit 5 eigentlich angefangen hat, Musik zu machen. Er spielt jetzt hier Gitarre teilweise, er spielt wohl auch ein bisschen Klavier. Aber er fängt an, Songs zu schreiben und versucht eigentlich erstmal so zu sein wie alle, findet aber dann so Stück für Stück seinen Weg. Und es ist ganz interessant, also was auch komisch ist, ist, dass Marco Wander sich so wahnsinnig gut an alles erinnert bei dieser Art von Leben.
Ja, das frage ich auch, ja.
Wo ich mich auch manchmal wundere, ist das alles so gewesen? Also da sind auch so Geschichten drin, die können so, eigentlich kann das überhaupt nicht passieren. Das ist der völlige Wahnsinn, dass die das überlebt haben. Wander spricht eigentlich schon davon, dass er die größte Rockband Österreichs gründen wird, die bedeutendsten aller Zeiten. Weil es halt auch nicht viel gab und er dieses fast depressive Wien erklärt und das kulturell so wenig passiert. Ich finde das in dem Zusammenhang auch ganz komisch und ambivalent geradezu, weil Wien ja oder Österreich ja ganz viel Kulturgelder freigibt.
Ja, mich wundert das auch, dass man über Wien sagen kann, hier passiert kulturell nichts.
Das ist auch Quatsch. Das
kann ich überhaupt nicht glauben.
Nein, nee, kann ich auch nicht glauben. Fand ich auch die ganze Zeit komisch, weil die Wiener ja auch oder die Österreicher ja auch irgendwie so intellektuell sind oder teilweise zumindest. Aber darin hat er sich halt überhaupt nicht wiedergefunden. Er hat dann angefangen zu studieren, Sprache, Sprachgestaltung oder sowas und hat angefangen auch zu schreiben, viele Gedichte zu schreiben und so weiter. Lebte in diesem Wien und war jeden Abend in den Bars unterwegs und hat sich betrunken. Hatte überhaupt keine Kohle, hat so Gelegenheitsjobs gemacht, das erzählt er alles. Und spricht aber immer davon, diese größte Rockband zu sein. Aber er hat kein einziges Bandmitglied und er hat kaum Songs geschrieben zu dem Zeitpunkt. Oder welche, von denen hier keine Rede ist eigentlich. Er fängt an, erstmal so Eindrücke zu sammeln. Also was er am Anfang gesagt hat, ne, über die Alkoholiker in Wien, dass er sich dem gleich fühlen musste, um über die schreiben zu können, muss er sich auch so fühlen. Method Acting sozusagen. Und er macht eine Reise, und das ist so ein prägender Moment. Er macht eine Reise nach Ägypten und ist genau, wo die Unruhen in Ägypten sind, auf dem Platz. Und erlebt das, guckt aus dem Fenster und beobachtet diese Schlägereien, wie die Polizei auf die eingeschlagen hat, wie sie mit Feuerwerkskörper aufeinander schießen, wie sie dann mit richtigen Pistolen aufeinander schießen. Er sieht Tote auf der Straße und das prägt ihn total natürlich.
Ja.
Und er nimmt das irgendwie mit und sieht das als eine der großen Probleme, dass es so die Spaltung der Gesellschaft ist. Und darüber, unter diesem Eindruck, schreibt er halt auch immer wieder so seine Songs. Also wir springen mal an den Anfang, da steht er auf einem Platz, da gibt es schon so die ersten Bandmitglieder, die gehen dann wieder, dann kommen wieder andere dazu und er hat so eine selbstgebrannte CD, so eine Demo-CD. Und dann sagt er, wir stellten uns mit ein paar Exemplaren auf den Schwedenplatz und verteilten sie an Passanten. Wir fragten uns, wie man die Musik, die wir spielten, eigentlich nennt. Christian meinte, eine neue Variante österreichischer Popmusik, unterschrieben wir auf Sticker und klebten sie zusammen. Mit unserer Facebook-Adresse, überall auf Toiletten, in Gürtellokalen, also das ist rund um den Gürtel, diese Lokale. Ja. Bei einem Kontrollgang mit Christian sahen wir, dass man die meisten davon heruntergekratzt hatte. Wir polarisierten also schon, bevor es uns eigentlich gab. Und das stimmt natürlich. Also ich kenne viele Leute, die Wander eine ganz furchtbare Band finden. Ich kenne auch viele Fans und die Sprache... Und all das polarisiert natürlich. Es ist Rock, aber es hat halt auch diese Schlagermomente. Bussi Baby zum Beispiel, eins ihrer Hits, es hat auch was Schlager-eskes eigentlich. Und das muss man ja auch nicht mögen. Und
aber es ist richtig harter Rock, also mit verzerrten Gitarren.
Nein. Das ist so, das ist schon Pop. Das Pop-Rock eigentlich.
Ach so, ja.
Aber er hat diese rockige Stimme. Und wenn du das live siehst, ist das natürlich, hat es noch viel mehr Energie, viel mehr Power. Der liegt auf der Bühne, der kniet, der wälzt sich auf der Bühne und der wie ein Rockstar in den 70er Jahren irgendwie so, muss man sich das vorstellen. Und der geht halt immer an die Grenze zu allem Möglichen, was es gibt. Der sucht immer, das ist so ein totaler Grenzgänger. Was den Alkoholkonsum, später auch die Drogen anging, er sagt, das war der größte Fehler seines Lebens, dass er dann angefangen hat, auch Drogen zu nehmen. Die haben ihn wirklich fast umgebracht. Die ganze Band hätte das fast umgebracht. Es ist auch so, dass im Verlauf, und das ist bekannt für Leute, die sich für Wander interessieren, dass der Keyboarder Christian Hummer, das war sein bester Freund, der erkrankt an Krebs und möchte das aber nicht öffentlich machen und kann dann auch einige Konzerte nicht mehr spielen und stirbt auch in diesem Buch noch.
Ja.
Und das ist ein ganz schwerer Schlag und da sagt Marco Wander halt zu, dass das so ein Tabuthema in der Gesellschaft ist, dass man davon ausgeht, nach 6 Monaten ist so ein Tod verarbeitet. Das kann man aber nicht so verallgemeinern. Und er hat das nicht. Und er fragt diese Journalistin von Deutschlandradio Kultur, wie er denn das machen würde. Und er sagt dann, das weiß ich nicht. Also auch da hat er keinen Bock auf lange Antworten. Die Band gründet sich, sie spielen und sie werden schon irgendwie so ein bisschen Kult. Und er hat ja diesen unbedingten Anspruch, das ist die größte Rockband aller Zeiten aus Österreich. Und ziemlich zeitgleich kommt Bilderbuch raus, die wirst du kennen, eine österreichische Popband, die ja auch in Deutschland abgeräumt haben. Und Bilderbuch haben so die ersten Hits, sind intellektueller, auch elektronischer. Und die haben eine totale Feindschaft untereinander, weil jeder der Größte sein will. Später nähern sie sich an, auch im Buch. Und Wander fangen dann an, halt im Vorprogramm zu spielen. Also sind mit Kraftklub zum Beispiel unterwegs.
Ja.
Sind in der Vorgruppe, also Vorgruppe von Kraftklub. Sagen auch, dass wenn sie mit denen nie unterwegs gewesen wären, wären sie nie Wander geworden, so wie sie heute eigentlich sind. Und auch da, sie besaufen sich so sehr, dass er sich dann an Teile der Abende überhaupt nicht mehr erinnern kann. Und er verkriecht sich dann aber auch immer, Marco Wander, zum Songschreiben und hat auch so eine total depressive Art und kann auch mit diesem Erfolg gar nicht umgehen. Dazu kann ich auch gleich nochmal was vorlesen. Aber er fängt an, auch das ist übrigens lustig, weil auch darauf wird er angesprochen im Interview, das tut er auch ab, dass das alles nie passiert ist, aber es steht ja hier im Buch.
Ja, es geht ja nicht. Also
nein. Aber er sagt zum Beispiel an einer Stelle, ich habe unlängst eine Biografie über Oasis gelesen. Die Brüder zerstörten im ersten Jahr ihrer Karriere eine Kirche in einem britischen Dorf. Nun ja, außer einer Kirche sollten wir in den kommenden Jahren alles zerstören, was nicht angeschweißt war. Ich kann mir rückblickend nicht vorstellen, dass es anders hätte laufen können. Wir werden in den folgenden Monaten und Jahren in einem absurden Tempo viel zu bekannt. Wir alle schleppen unsere emotionalen Lasten aus der Kindheit und Jugend mit uns herum. Erfolg ist keine Salbe, Anerkennung heilt keine Wunden. Im Gegenteil, Anerkennung kann, wenn man das Gefühl hat, diese gar nicht zu verdienen, negative und destruktive Energien heraufbeschwören. Über Jahre hinweg in Tourbussen, Backstage-Bereichen und Hotelzimmern eingesperrt zu sein, kann einen verrückt machen. Man, it was fun, aber Halleluja, nicht immer. Diese Geschichte, diese kurze Geschichte, nimmt eine krasse Wendung nochmal. Diese Biografie von Oasis, die er gelesen hat, spornt ihn eigentlich an, Oasis gleichzuziehen.
Mhm.
Die sind eingeladen in einem österreichischen Dorf, wo der Bürgermeister der totale Fan von denen ist. Und die spielen da,
ja.
Betrinken sich total. Keiner weiß mehr, was alles passiert ist. Aber es kommt halt raus, sie haben das ganze Dorf zerstört. Also nicht die Kirche, sondern gleich das ganze Dorf. Sie haben die Bushaltestellen aus den Verankerungen gezogen, alles umgebogen. Im Hotel randaliert, alles war kaputt. Und das ist im Nachhinein was ihm natürlich wahnsinnig unangenehm war. Aber so haben die halt gelebt.
Und das konnten sie sich dann nie wieder blicken lassen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, sie haben sich wohl entschuldigt dann noch, weil ihnen das im Nachhinein unangenehm war. Aber letztendlich muss man auch sagen, hatten die auch eine gewisse Ignoranz allen gegenüber. Das war einfach krass. Und also wenn man Wander nicht so gut kennt, wird man sicherlich den einen großen Hit kennen. Bologna heißt der. Der war überall ein Riesenhit. Und Bologna war ihr Durchbruch. Und Bologna war erfolgreich wie keine andere Nummer mehr, die danach kam. Und auch da, Bologna ist die Geschichte, also es spielt eine Tante von Marco Wanda in dem Buch mit, die in ihren Cousin verliebt war und auch mit ihm Sex haben wollte. Und er lebt in Italien, in Bologna. Und sie traute sich, es soll dann eine heimliche Beziehung gegeben haben zwischen den beiden. Und dann ist der wohl in Krieg gezogen und gestorben. Der Mann, der Cousin. Und daraufhin fängt dieses Lied Bologna eigentlich mit Zeilen an, wo es um Inzest geht. Logischerweise. Und als die Plattenfirma sagt, das ist unsere erste Single, hat Marco Wanda es ja total durchgedreht. Er hat gesagt, wir können doch nicht, das ist doch kein Hit. Wir können doch nicht damit anfangen, eine Nummer rauszunehmen, die mit Inzest beginnt. Und es wurde aber ein Riesenhit. Und auch da hat diese Reporterin Marco Wanda darauf angesprochen. Und dann sagte, ja, können Sie mal die Geschichte erzählen, wie es zu diesem Hit Bologna kam. Und dann sagt Marco Wanda halt, ach, jeder Song hat so viele unterschiedliche Facetten und Ansichten. Da gibt es so viel drin in dem Song, das kann ich jetzt gar nicht im Einzelnen erzählen.
Na toll.
Also er hat die nur auflaufen lassen, die ganze Zeit. Und war dann auch aber freundlich auch zwischendurch und so. Das war schon wirklich hart. Aber die Bedeutung, die sie dann hatten plötzlich, die war wirklich enorm. Ich habe hier so einen kurzen Auszug aus der Süddeutschen Zeitung, die sich ja dann auch solchen Themen gerne widmet. Fünf Freunde, schrieb die Süddeutsche Zeitung, woran man eine großartige Band erkennen kann, ist letzten Endes nicht der Lärm, den sie machen, sondern an der Art und Weise, wie die Band zusammensteht. Für keine Band der deutschsprachigen Musiklandschaft trifft das mehr zu als für die österreichischen Band Wanda. Die fünf Musiker fallen sich auf der Bühne in die Arme, sie wissen den Schweiß mit ihren Lederjacken von der Stirn und in jeder musikfreien Sekunde lachen sie. Wir waren so überwältigt von den positiven Energien unserer Fans, dass wir uns buchstäblich aneinander festhielten. Also dieser Rausch, der beginnt, für den sie eigentlich viel zu jung waren und die Bekanntheit, dass Marco Wanda halt überall erkannt wurde und plötzlich ein Star war, das wird ganz, das ist ein ganz großes Thema in dem Buch und er kommt damit einfach nicht klar. Er verkriecht sich dann in sein Zimmer, guckt irgendwie Columbo-Videos, später hat er auch noch einen Song geschrieben, Columbo, ein sehr geiler Song übrigens von einem der letzten Alben. Und hier haben sie mal so ein bisschen beschrieben, wie dieser unglaubliche Aufstieg begann.
Aha.
Und auf diesem ersten Album Amore, also sie sagen auch, wir brauchen mehr Amore in der Welt und so, das ist so einer ihrer anderen großen Themen, da ist auf dem Cover so ein alter Mercedes und da ist draufgesprüht Amore.
Ja.
Und das ist der Mercedes, ich glaube, von dem verstorbenen Keyboarder. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, in jedem Fall eins von den Bandmitgliedern gehörte dieser Wagen. Und das war dann das totale Kultauto. Wenn der dann durch Wien damit gefahren ist, und so, haben die halt alle ihm zugejubelt und Fotos gemacht und so, weil dieses Auto plötzlich durch dieses Cover so berühmt geworden ist. Und die haben einfach überhaupt nicht mehr erkannt, was um sie herum passiert. Der Musikexpress hat damals irgendwie so einen sechsseitigen Artikel gemacht. Die sind mit denen auf Tour gegangen, haben darüber gesprochen. Der Journalist brauchte eine lange Pause danach, weil das ist konsummäßig gar nicht auszuhalten, was die sich da reingepfiffen haben. Aber es gibt in dem Buch so eine Stelle, wo sie über Erfolg sprechen. Und da kann man mal so ahnen, wie es um Wanda geschehen ist in dieser Zeit und was das eigentlich bedeutet. Der Erfolg und der Hype der letzten Jahre traf mich vollkommen unerwartet und überrollte mein Leben, sodass danach nichts mehr an seinem Platz stand und ich alles, was ich nicht verlieren wollte, festhalten musste. Wäre ich jünger gewesen, hätte mich der Hype mit Sicherheit zerstört. Wie eine Flasche wurden wir herumgereicht. Alle nahmen einen Schluck und am Ende blieben wir leer zurück. Die wenigen Wochen des Jahres 2015, die ich zu Hause verbrachte, lag ich überfordert und erschöpft in meinem Bett und schaute eine Columbo-DVD nach der anderen. Sobald mein Handy läutete, erlitt ich einen Nervenzusammenbruch. Meine ersten goldenen Schallplatten für das Album Amore warf ich im Zorn aus dem Fenster. Valentin Wegscheider war zu Besuch, einer von denen, und er nahm den Lift, ging auf die Straße, hob den zerstörten Rahmen der Schallplatte auf und brachte sie mir zurück. Du bist jetzt vielleicht überfordert und wütend, Marco, aber eines Tages wirst du dich über diese goldene freuen, sagte er. Dieser Übergang in einem Leben ins andere hat eine der schwierigsten Zeiten. Familie, Freunde, nichts drang mehr zu mir durch. Alles schien in weiter Ferne zu rücken. Wanda hatte mein Leben erobert und der Höhepunkt des Hypes war noch gar nicht erreicht. Der kommt nämlich danach, wo sie auch noch eine ganze Menge Hits haben. Und wenn man das heute hört, ich habe dann auch viel jetzt so Wanda gehört in der Zeit, merkst du halt diese unfassbare Energie, die so in den ersten beiden Alben stecken. Die hat enorm nachgelassen, finde ich. Sie haben einen, haben dann auch irgendwann einen Manager mit total skurrilen Szenen, wie sie den kennenlernen. Ein ganz komischer Typ, der diese Band aber liebt und der ein Teil von Wanda wird und Pläne hat und so. Und sie schließen sich dem auch an. Natürlich verstreiten die sich. Die verstreiten sich mit jedem eigentlich.
Ja.
Und die haben einen Produzenten, den Paul Galista. Und Paul Galista ist so ein Feingeist eigentlich, der immer alles produziert. Und jetzt bei dem letzten Album, was sie gemacht haben, mit 5 Alben haben sie, glaube ich, schon gemacht, ist ja total durchgedreht, dass da gar keine Energie mehr ist und nichts mehr in den steckt, was es sich lohnt, irgendwie weiter zu fördern. So.
Das sagt der Manager.
Das sagt der Produzent, ja. Der eigentlich mit der Wichtigste war in diesem ganzen Konstrukt Wanda.
Aber es ist ja so ein ganz übliches Phänomen, ne? Also, dass Bands dann irgendwie mit jeder neuen Platte hast du so das Gefühl, ja, irgendwie, das ist nicht mehr so,
ja.
Wie sie mal angefangen sind. Oder irgendwie sind sie über den Zenit und bringen jetzt halt eine CD raus, um eine CD rauszubringen. Ne? Ist ja häufig
und,
so.
Ja, ist auch häufig so, ja. Und Wanda, die kreisten halt so um sich selbst, dass es eine ganz absurde Szene in diesem Buch gibt, wo ich auch so denke, so, boah, ob das so stimmt, weiß ich auch nicht. Der Marco Wander macht halt immer Stage-Styling, das ist so ein Markenzeichen von ihm. Und lässt sich auch umarmen, lässt sich küssen mit den Fans und so. Das ist, wie gesagt, das ist so ein Happening, diese Live-Konzert. Erlebt man auch in diesem Buch, wie sie das beschreiben und so, das ist ganz toll. Und er ist halt irgendwann so von der Bühne gesprungen ins Publikum und die sind zur Seite gegangen.
Nee.
Und er wusste nicht, was das sollte. Und das war der Anfang von Corona, wo die Leute Angst hatten, sich zu infizieren. Ja. Dass der möglicherweise Corona hatte. Und davon hatten die noch gar nichts mitbekommen. Die haben keine Zeitung gelesen, die haben kein Radio gehört, die haben keine Nachrichten gehört. Die haben sich nur in ihrem Kosmos bewegt.
Ja.
Und irgendwann wurde das dann abgesagt, also wurde ja alles abgesagt. Da sind die auch völlig zerbrochen, weil das war ja das, wofür die gelebt haben. Die haben nichts anderes gemacht, als auf der Bühne zu stehen. Die haben, weiß ich, 200 Konzerte, 250 Konzerte im Jahr gespielt.
Ja, das ist wahnsinnig
viel. In riesigen Hallen. Die waren nur unterwegs. In Deutschland und Österreich.
Also da gibt es Bands von ganz anderen Kaliber, die daran zerbrochen sind,
ja,
fast. Ne?
Ja, also. Ja, genau. Das ist auch ziemlich eindringlich in diesem Buch beschrieben. Und das Ende von diesem Manager ist halt, er hat die auf eine Kreuzfahrt eingeladen. Machen ja viele Stars, dass sie dann so Rock'n'Roll-Kreuzfahrten, Peter Maffay macht das auch viel, weiß ich. Der fährt dann so mit und spielt dann da so abends.
Ja, es gibt auch Metal Cruise.
Ja, Metal Cruise gibt's auch, genau. Und ich will mal einen kurzen Auszug vorlesen von dieser Kreuzfahrt, die sie dann machen muss. Also die hatten diese Kreuzfahrt, dieser Teil bezieht sich, also die nimmt das nur so ein bisschen vorweg. Aber das ist so kurz vorher, bevor sie diese Kreuzfahrt machen. Und da sagt Marco Wander, bevor ich in diesem Jahr auf der absurden Bussi-Kreuzfahrt erneut die Chance erhielt, mich in die Wellen eines wütenden Meeres zu stürzen, arbeitete ich zum ersten Mal seit Jahren konsequent an einem neuen Album. Im Sommer 2016 überfielen mich gleich mehrere Lieder auf einmal. Fast alle hatten sie thematisch mit dem Verlust und der Sehnsucht nach meiner Kindheit zu tun. Ich war mittlerweile süchtig und Sucht bringt mit sich, dass man in der Nacht wach ist und tagsüber schläft. Meine neuen Nachbarn hatten 2 Kinder und die Wände zwischen unseren Wohnungen waren praktisch aus Papier. Also gerieten wir in eine Asymbiose. Wenn ich vom Kokain gegen 7 Uhr früh langsam runterkam und kurz davor war, endlich einzuschlafen, begannen die Kinder zu spielen und ich drehte durch. Und dann erzählt er halt über seine ganzen Wochen in Wien, bevor sie diese Kreuzfahrt machen. Und da erzählt er dann halt, dass das zu der Band überhaupt nicht passte. So eine spießige Kreuzfahrt.
Ja.
Er hatte dann eine Kabine, da hat er eine einzige Nacht drin verbracht, sonst hat er halt durchgemacht mit Drogen und Alkohol. Und die haben diese ganze Tour halt echt als Absurdum geführt. Das war ein völliger Wahnsinnstrip. Und dann sagen sie auch immer ehrlich, dass sie eigentlich an dem Abend auch nicht gut waren. Und es beginnt halt irgendwann in diesem Buch, also die Platten werden dann auch ein bisschen schwächer. Er gesteht es eigentlich auch ein bisschen ein. Eine kurze Szene möchte ich nochmal vorlesen, weil das so ein bisschen das so durchklingen lässt. wir alle waren aus dem Paradies gefallen. Also die haben sich gestritten, der Christian Hummer ist gestorben, die Band sind schon immer noch Freunde gewesen, aber die hatten dann Meinungsverschiedenheiten, die haben sich abgesondert, da haben die Pausen gemacht, dann sind die anderen halt durch die Läden gezogen. Es gab auch eine Situation, wo dem Marco Wander Frauenfeindlichkeit vorgeworfen wurde. Da wurde aufgezählt, wie oft in dem Titel Bussi Baby das Babywort Baby vorkam und dass das diskriminierend für Frauen sei. Also so völlig absurd. Dann haben sie so Songs so rausgewählt und er hat darunter so gelitten und ihm wurde dann offen Hass entgegengeschlagen. Und er war dann halt in den Bars in Wien unterwegs und hat gemerkt, dass die den alle da nicht mehr haben wollten, weil den erkennt ja auch jeder. Und dann hat er halt bezahlt und ist nach Hause gegangen, erzählt er halt auch in diesem Buch. Aber einfach mal, um so gegen Ende zu sehen, wie es der Band eigentlich, was denen alles widerfahren ist. Wir alle waren aus dem Paradies gefallen. 2 Jahre lang ritten wir eine Welle des Aufstiegs und mit einem Mal verebbte diese Welle, zog sich zurück und hinterließ uns gestrandet in einer grausamen Wirklichkeit. Es ging jetzt um Leben und Tod und das passte nicht in unsere sorgfältig konstruierte Traumwelt. Also es geht jetzt um diesen Tod von dem Freund Christian Hummer. Als Manu und ich 2010 im Alt-Wien saßen, uns all die Abenteuer ausmalten, die der Erfolg unserer fantasierten Rockband mit sich liefern würde, verschwendeten wir keinen Gedanken an ein derartiges Szenario. Wir sagten nicht, ja, wir werden die größte österreichische Rockband aller Zeiten und dann wird unser bester Freund krank. Ich lebte mit Ende 20 in Jena, der ausklingenden Jugend, eigenen eitlen Gewissheit, dass immer alles gut wird und ich die großen Lektionen im Leben bereits erfahren und daraus das Wichtigste gelernt hatte. Aber auf einmal wurde mir klar, dass ich nichts wusste und alles zu lernen hatte. Christian hatte 2 Wünsche. Wir sollten den für Oktober geplanten Release von Niente auf keinen Fall verschieben und seine Krankheit durfte auf keinen Fall öffentlich werden. Und das ist auch ein großer Teil in dem Buch, dass sie dann auftreten ohne ihn, dass sie sich irgendwas ausdenken, warum er nicht dabei ist. Marco Wander beschreibt dann auch Interview-Marathons, wo sie ihn alle gefragt haben. Es sickert schon ein bisschen durch, was das, was mit dem nicht stimmt.
Ja.
Der hat dann auch Zusammenbrüche auf der Bühne. Und all das, also diese totale Euphorie, diese totalen Abstürze, dieser Alkoholismus, er hat dann mit 38, hat er von heute auf morgen gesagt, er hört jetzt auf mit dem Alkohol. Er sagt auch selber, er war kaum noch zu erkennen, er sah aufgedunsen, stand er vom Spiegel und es war so sein Ende eigentlich. Und jetzt ist er wohl trocken, also so richtig Stellung bezieht er dazu nicht. Man kann sich das nach dem, was er da durchgemacht hat, auch gar nicht vorstellen. Er sagt auch, alle sind in Therapie gegangen. Er ist auch immer noch in Therapie, weil er das alles nicht verarbeiten konnte. Diesen Ruhm und all das. Also, wenn ihr euch für eine wahnsinnige Rock'n'Roll-Geschichte interessiert, von einer der prägenden Bands der letzten Jahre, also Wander waren halt im deutschsprachigen Bereich schon die Speerspitze. Die Konzerte, viele werden das gesehen haben, Dortmunder Westfalenhalle ausverkauft, 2-mal hintereinander, also nur solche Riesenrekorde. Und wenn man ein bisschen man ahnt ja schon, dass der Marco Wander ein sehr schwieriger Zeitgenosse ist. Das wird hier klar, er versucht das klar zu machen, er versucht auch Wander sagen, auch sie waren nie politisch. Und doch ist es natürlich auf eine Weise politisch, weil die Einflüsse, also jetzt in Ägypten zum Beispiel, oder auch die erstarkende AfD und die Rechten in Österreich und all das. Das spielt schon immer eine Rolle. Da kämpft er gegen an. Mhm. Macht es aber nicht so richtig in den Stücken. Das ist eher so eine Momentaufnahme, wie es dann gerade ist. Also ich liebe dieses Buch. Ich finde das absolut großartig. Endlich wieder eine solche Musikbiografie. Sie gehört zu den härtesten Musikbiografien, die ich gelesen habe. Vielleicht nach Keith Richards Live.
Ja.
Aber sie hat auch irgendwie so eine zweite Ebene, sowas Kluges, sowas wahnsinnig Ehrliches. Ich weiß auch von der Band, davon ist in dem Buch überhaupt keine Rede übrigens. Das sagt er in einem kleinen Nebensatz, dass er alle Frauen- und Sexgeschichten aus dem Buch rausgelassen hat. Was total unrealistisch ist, weil da waren sie auch ganz groß. Das weiß ich auch von mehreren Beteiligten. Die haben einfach alles gemacht, was Rock'n'Roll-Stars damals, so in den 70er, 80er Jahren, was eben jetzt heute weniger passiert, gemacht haben.
Ist schon crazy irgendwie, ne? Ja. Ich meine, du stehst, wenn da kannst gerade mal eine Gitarre halten, stehst auf der Bühne,
ja.
Alle jubeln dir zu und sämtliche Frauen wollen allein deshalb mit dir ins Bett.
Ja.
Ich habe das nie nachvollziehen können.
Nee, ich auch nicht. Ich habe das auch nie nachvollziehen können. Ich kann auch diese ganzen Rammstein-Geschichten, auch das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, ich auch nicht.
Also es ist mir eine völlig fremde Welt. Mir ist auch so ein Fantum eine total fremde Welt.
Ja.
Also ich bin schon Fan von einigen Künstlern, aber ich bewundere für ihre Kunst und finde die dann toll.
Ja, ich kann wirklich dieses Groupie-Verhalten von Frauen, auch von gestandenen Frauen, ich meine, man sieht es ja auch schon bei Robbie Williams irgendwie, ne? Also es ist ja, ich kapiere das nicht.
Nee, ich auch nicht. Ich war auch nie so.
Ja.
Ich kann das gar nicht, man hat sich als Junge vielleicht Poster aufgehängt, aber weil man die Band geil fand.
Ja, eben.
Da hatte man halt ein Cure-Poster an der Wand, aber weil man das irgendwie, weil das so eine Haltung war, so eine Lebenseinstellung. Aber nicht, ich würde auch von mir sagen, ich könnte auch jeden Star treffen und es würde jetzt für mich nicht, oh mein Gott, ich kriege einen Herzinfarkt, weil ich den und den jetzt treffe. So was würde es bei mir, glaube ich, nicht geben. Bei dir auch nicht, ne?
Nee, ich hätte da viel zu großen Respekt vor, weil, also angenommen, du triffst ja so einen ganz großen Star, so,
ja.
Ne, den gibt es schon ewig und der hat schon wirklich zig Interviews gegeben und ja, worüber willst du denn dann noch mit dem reden? Also, welches Thema findest du, dass Zuhörer oder wie auch immer, was auch immer, wie auch immer dein Interview dann veröffentlicht wird, dass man sagt, oh, cooles Interview, das habe ich total gerne irgendwie gelesen oder so, weil da ging es ja mal um was. Das fand ich total spannend.
Das funktioniert nur über Unterhaltung.
Ja.
Das funktioniert nicht mit Abfragen des Lebens oder von irgendwelchen Ereignissen. Stimmt, total. Ja,
finde ich auch. Und da hätte ich so einen Respekt vor. Ne? Also ich würde dann irgendwie wahrscheinlich dann auch so innerlich denken, also angenommen, das könnte jetzt irgendwie ein ganz großer Star sein von einer Band, die ich auch immer ganz toll fand. Und jetzt plötzlich steht da irgendwie derjenige dann vor dir und dann...
Ich habe das mal von einem gehört, der hat Mick Jagger interviewt. Und der hat genauso geredet wie wir.
Ja.
Und dann hat er Mick Jagger getroffen und sagt, oh Gott, Mick Jagger, um Gottes Willen.
Ja.
Und dann wurde der voll aufgeregt. Vielleicht passiert das irgendwann mal. Aber so jemanden habe ich halt auch noch nicht getroffen.
Ja, aber welches Thema findest du denn dann? Ich meine, was willst du denn mit Mick Jagger noch großartig besprechen?
Ja.
Das ist doch furchtbar.
Oder Bruce Springsteen, den ich halt nur wirklich gerne
mit stell dir das mal vor.
Aber was soll man den noch fragen?
Stell mal vor, du machst jetzt ein großes Porträt über Bruce Springsteen und du weißt, ihr habt da zig Interviewtage zusammen.
Ja, ist Quatsch. Es ist alles erzählt.
Ja.
Auserzählt, sagt mein Top.
Ja, genau.
Der ist auserzählt.
Ja.
Ja. So ist es halt.
Und dann gehst du so nach Hause und denkst so, ja, ärgerlich.
Ja.
Da hätte ich irgendwie, gab es denn nichts anderes, was man hätte besprechen können? Das wäre so meine größte Sorge.
Ja,
so.
Ja, aber das zeigt ja auch schon, dass du an das Endprodukt denkst und gar nicht an die Begegnung.
Ja. Ich habe vor einiger Zeit, also nehmen wir mal, also um jetzt mal so ein Beispiel zu nehmen, weil das gerade so aktuell ist, Robert Smith von The Cure. Also,
ja.
Höre ich ja schon seit ewigen Zeiten. Es ist ja alles Geschmackssache. Also von daher will ich, ne?
Ja.
Alles gut.
Aber da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren.
Ja.
Dass die zu den Größten gehören. Ja,
und wenn ich mir vorstelle, ich soll den jetzt nächste Woche treffen. Interview irgendwie NDR, großer Auftritt in Kiel steht bevor und wir können ihn vorab nochmal so interviewen.
Ja.
Ja, dann denkst du doch so, ja, ey, was soll da jetzt mal rumkommen? Und ich fand das deshalb ganz cool. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich das mal im Netz gesehen, da hat eine, ich glaube, das war im ZDF, die hatten irgendwie so ein Festival übertragen, da waren The Cure auch und Robert Smith war bei der Moderatorin im Interview.
Ja.
Und die hat sich ganz zwanglos mit ihm unterhalten. Die hat genau das, was du gesagt hast. Das war eine Unterhaltung dann einfach.
Ja.
Ne? Und da ging es dann auch um seine Stimme, wo er ganz ehrlich auch sagte, hey, ich bin auch total froh, dass mir diese Stimme auch noch so erhalten geblieben ist, weil der hat ja diese markante Stimme.
Völlig
so.
Alterslos.
Auch. Ja, und sie hat ihn da, glaube ich, auch drauf angesprochen. Und die hatte Glück, weil ne, die hatte jetzt nicht diesen Wandermoment, sondern die hatte richtig Glück.
Ja.
Und der hat da richtig cool drüber gesprochen. So.
Ja.
Und da hab ich gedacht, wow, irgendwie geiles Interview. Waren ja nur so ein paar Minuten, aber das war irgendwie, das war sehr lässig.
Ja.
So,
ja.
Das würde ich mir wünschen, dass mindestens das mir dann passieren würde. So.
Stimmt.
Obwohl ich echt Angst hätte, dass ich da kein Wort verstehe. Weil der spricht so ein krasses Englisch.
Ja, der einen ganz harten Akzent hat er.
Ja.
Das hat Marco Wander nicht. Er spricht einen leicht österreichischen Akzent.
Ja.
Es gibt es übrigens auch als Hörbuch, da habe ich auch reingehört. auch sehr, sehr empfehlenswert, weil er das, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, weil er jetzt ja kein Sprecher ist, aber es ist dadurch wahnsinnig authentisch.
Ja, cool.
Also ein Riesentipp, muss ich echt sagen. Hat mich total begeistert, dieses Buch. Jetzt zurück zur Fiktion, sage ich mal, oder?
So schaut's aus. Ja, brauchen wir noch irgendwas?
Im Moment nicht. Ich habe erstmal, ich bin fein.
Ja, ich habe auch noch so ein Bier und so. Wir müssen auch noch fahren. Ne?
Ja.
Aber Kaffee oder sorry?
Noch nicht, aber auf jeden Fall ein Espresso nachher, ja. Super gerne. Fein, ne? Ja, gerne, gerne. Ja, kommen wir zurück zur sogenannten Literatur.
Zurück zur Fiktion. Ich wollte es aber auch sagen,
ja.
Aber man würde Marco Wander ein bisschen Unrecht tun, weil der sprachlich ganz toll ist, das Buch.
Ja.
Hätte ich vielleicht noch sowieso sagen müssen, aber es ist nicht irgendwie eine Biografie hier mal so runtergeschrieben, sondern es ist unheimlich toll geschrieben.
Ja. Man merkt, er hat sich da einiges abgerungen wahrscheinlich.
Ja, und er ist Dichter. Er ist Poet irgendwie. Er weiß, wie man Songtexte schreibt, die total ergreifend sind teilweise. Und er weiß auch, wie man ein Buch schreibt, offensichtlich.
Ja.
Jetzt aber zur Fiktion.
Genau, jetzt zur Fiktion von Annika Büsing. Wir kommen zurecht, ist der Titel.
Da kämpfen zwei Hasen auf dem Bild.
Ja, das Cover habe ich nicht verstanden. Also, tut mir wirklich leid, so toll das Buch ist, auch haptisch. Das habe ich nicht verstanden. Warum auf dem Cover, sind das eigentlich Hasen oder Kaninchen?
Ach so, es können auch Kaninchen sein. Ja, zwei, sind weiß.
Zwei weiße Kaninchen, die miteinander rumrangeln. Irgendwie.
Ich meine, das irgendwo mal gesehen zu haben.
Ja, Cover verstehe ich nicht.
Okay.
Also,
fängt ja schon mal gut an.
Es ist aber auch wirklich das Einzige, wo ich jetzt sage, das finde ich an dem Buch nicht so toll. Ja, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte und gleichzeitig auch so ein Familienroman. Also jetzt nicht ein Familienroman, der über mehrere Generationen geht, wie man das so kennt, sondern tatsächlich also ein Junge, ein Heranwachsender, fast 18 Jahre alt. Im Buch wird er dann 18, seine Eltern und eben halt eine besondere familiäre Situation dabei. Sein Vater ist Chirurg, ist so Chefarzt, das heißt, ja, die leben in einem eigenen Haus.
In Deutschland? Oder
in Deutschland, ja, im Ruhrgebiet. Mhm. Und der Philipp, der wohnt so oben, also das wohnt so Obergeschoss, hat die obere Etage in dem Haus so völlig für sich. Und dort lebt er mit seinem Vater. Kühlschrank ist immer voll, ne, dank des Chefarztes, der richtig Geld mit nach Hause bringt. Da muss sich Philipp also überhaupt keine Sorgen machen. Mhm. Klingt alles relativ komfortabel. Es gibt nur ein Problem. Mhm. Sein Vater hat eine neue Freundin, also der war mal verheiratet. Also Philipp hat natürlich auch eine Mutter. Die wohnt da jetzt aber schon ganz lange nicht mehr, aha, weil die ist psychisch krank.
Ja.
Und der Vater hat jetzt also eine neue Freundin. Stella ist das, oder heißt sie. Und mit der versteht sich Philipp, so, das läuft, ist so einigermaßen okay. Und das Leben von Philipp ist auch eigentlich relativ unauffällig. Aber er hat ein Riesenproblem. Und das ist eben tatsächlich diese Mutter, die ja psychisch krank ist. Die hat eine bipolare Störung, also mit richtig krass manischen Phasen auch.
Okay, das ist bipolare Störung, bedeutet wirklich, da geht es ans Eingemachte.
Richtig, genau. Also das ist einmal so, also mega euphorisch.
Ja.
Und dann auch wieder sehr depressiv.
Ja.
Die wohnte aber nicht mehr. Aber das Problem ist, dass Philipp immer davor Angst hat, dass eines Tages das Telefon klingelt und sein Leben wieder total durcheinander gebracht wird. Und
weil irgendwas mit der Mutter ist.
Ja, genau, genau. Und da, also er lebt so ein bisschen, das, also wie so ein Damoklesschwert schwebt das immer so, schwebt diese Mutter so über dieser Familie so irgendwo.
Ja.
Die Autorin beschreibt das eigentlich ganz cool, so die Angst vom Telefonklingeln im falschen Moment sozusagen. Ne? Dieses Klingeln war kein gewöhnliches Klingeln, es war dieses Klingeln, das einem in die Glieder fuhr und ahnen ließ, dass es Ärger gab. Philipp erkannte es sicher. Es war das eine Klingeln in einem Dutzend. Es war das Telefonklingeln in der Nacht, spät am Abend oder vor dem Frühstück. Nie kamen diese Anrufe um 16 Uhr zur besten Kaffeezeit, wenn man in ein Waffelröllchen biss. Und was ich ganz witzig finde, und das passiert in diesem Buch immer wieder, dass die Autorin später nochmal auf dieses Telefonklingeln kommt. Nachher, also weiter hinten im Buch nochmal. Also es geht jetzt hier um einen ganz anderen Zusammenhang. Und dann wird dieses Problem Telefonklingeln wieder eingeleitet. Es klingelte. Und dieses Klingeln war kein gewöhnliches Klingeln. Es war das eine Klingeln, das einem in die Glieder fuhr und ahnen ließ, dass es Ärger gab. Philipp erkannte es sicher. Es war das eine Klingeln in einem Dutzend. Es war die Türklingeln in der Nacht, spät am Abend oder vor dem Frühstück. Nie klingelte es um 16 Uhr zur besten Kaffeezeit, wenn man in ein Waffelröllchen biss. Lothar, sein Vater, stand auf, um die Tür zu öffnen. Und das finde ich ganz witzig.
Also jetzt für euch mal, Sven hatte am Anfang diese Szene gelesen, am Anfang des Buchs, und jetzt warst du relativ weit hinten und hast genau das nochmal so gelesen.
Genau, und es war, also die Autorin hat es mit denselben Worten nochmal so beschrieben.
Ja.
Und das zieht sich so ein bisschen durch dieses Buch. Also nicht, dass sie jetzt permanent immer auf dieses Klingeln zu sprechen kommt, sondern auch mit anderen Geschichten, dass sie also mit denselben Worten nochmal das beschreibt, was vorher schon mal gesagt wurde. Und das hat so einen gewissen komischen Effekt irgendwie. Das hat mir sehr gefallen.
Ja.
Das fand ich total
gut. Habe
ich
auch noch nie so erlebt oder gelesen. Oder?
Ja, genau. Ich wollte jetzt noch mal zu sprechen kommen auf die Mutter. Also Astrid heißt die, also die mit dieser psychischen Störung leben muss. Das wird hier noch einmal etwas genauer beschrieben. Ein Psychiater schrieb sinngemäß, es entstehe der Eindruck, die Patientin sei eine herausragende Schauspielerin. Dokumentiert waren diverse Aufhalten in unterschiedlichen psychiatrischen Kliniken. Einmal durch Zwangsanweisung, im Amtsdeutsch Unterbringung nach PsychKG, dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten. Zur Begründung heißt es, die Patientin äußert konkrete Suizidgedanken und hat einen Abschiedsbrief an den Sohn hinterlassen. Das ist schon mal echt.
Ja.
Für den Philipp ist das natürlich total
Wahnsinn.
Schlimm.
Ja. Ja.
Und dann heißt es hier noch weiter, schließlich kommt es doch noch zu einer Diagnose, die sich dauerhaft verfestigt. Bipolar 1-Störung mit ausgeprägten manischen Phasen, die mit Realitätsverlust und Wahnvorstellung einhergehen. Dazu heißt es, die Patientin glaubt, sie sei geeignet, das Land zu regieren, sieht sich in der Rolle der Bundeskanzlerin dann wieder als Revolutionärin, die das althergebrachte System der Unterdrückung, wie sie es nennt, zerstören will. Grundlage dafür sei die Abschaffung des Grundgesetzes. Also, damit wird so beschrieben, wie die Mutter so drauf ist. Und für Philipp ist das höchst problematisch, weil, er ist Heranwachsender, geht zur Schule. In der Schule weiß man nichts davon, weil die Mutter lebt ja schon ganz lange nicht mehr da bei ihm zu Hause, sondern der Vater, er hat ja eine Stiefmutter inzwischen. Aber er möchte natürlich nicht, dass das da jeder weiß.
Ja.
Und das ist für ihn natürlich ein Problem, weil er muss das irgendwie so verdrängen und so nach außen hin.
Er will den Schein wahren. So, ne?
Ja, genau.
So wie
genau.
Es in der Pubertät eben ist. Du willst gern dazugehören, du willst der Tollste sein.
Ja, genau. Und er hat einen besten Freund. Lorenz ist das. Und die treffen sich relativ häufig und später rauchen die auch relativ regelmäßig so Gras zusammen.
Ja.
Treffen sich dann auf dem Friedhof und ziehen da so einen durch. Und es gibt da eine schöne Episode dann, ganz später in dem Buch, mit dem Friedhofswärter, der da wohnt auch. Also ich glaube, dass ich damit jetzt nicht zu viel verrate, aber das ist wirklich eine ganz tolle Szene. Die hat mir total gut gefallen. Und ich habe dann sofort, also ich denke dann immer so gleich so in Film irgendwie. Ich denke so häufig so, boah, das Buch musste man verfilmen. Und bei diesem Friedhofswärter, der sich so als Lenny vorstellt und so und Motorhead-T-Shirt anhat, muss ich irgendwie, ich weiß nicht warum, ich hatte da sofort so Armin Rohde irgendwie vor Augen. Und das war auch so eine total coole Szene irgendwie.
Ja.
Also man kann sich bei dem Buch so freuen und das ist auch so die Stärke dieses Buches, finde ich. Das ist alles so nachvollziehbar. Du hast es auch so alles vor Augen. Also wie er in dem Haus wohnt, wie das wohl da zu Hause auch ist, wenn er in die Küche kommt und die Stella ist da und sein Vater, der Chirurg, der da im Krankenhaus arbeitet. Also das ist alles so nachvollziehbar. Das ist so alles so schön.
So bildlich geschildert.
Ja, so bildlich geschildert. Viele kurze Sätze. Und wenn die Sätze mal so ein bisschen länger sind, dann gehst du da auch so mit. Und das ist wirklich total gut geschrieben. Und es gibt auch total gute Dialoge. Und ich möchte da nochmal einen Dialog nochmal.
Dialogfreunde.
Genau, ich möchte da nochmal einen nochmal so vorlesen. Philipp und sein Vater.
Ja.
Philipp, sagte der Vater barsch, steh auf. Philipp rieb sich mit der linken Hand das rechte Auge. Wie spät ist es? 9:30. Philipp setzte sich im Bett auf. Lothar, sein Vater, fixierte ihn mit seinem Blick. Ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. Lüg mich ja nicht an. Kannst du mir vielleicht mal erklären, wovon du sprichst? Lorenz' Mutter, also sein bester Kumpel, die Mutter von seinem besten Kumpel. Lorenz' Mutter hat angerufen. Die Polizei hat Lorenz heute Morgen nach Hause gebracht, voll wie ein Eimer und mit 5 Gramm Gras in der Tasche. Hast du was damit zu tun? Ich war um 1 zu Hause. Komm von deinem hohen Ross runter. Ich will wissen, ob du Gras rauchst. Du tust so, als hätte die Polizei mich nach Hause gebracht. Beantworte meine Frage, Philipp. Du glaubst mir eh nicht, wenn ich Nein sage. Lothar atmete aus. Okay, ich frage jetzt nochmal. Hast du was damit zu tun? Warum denkst du das? Weil Lorenz dein Freund ist. Ihr hängt ständig zusammen rum. Willst du mir erzählen, du wüsstest nichts darüber? Wenn Lorenz mein Freund ist, werde ich wohl die Klappe halten, oder nicht?
Sehr gute Antwort.
Pass mal auf, sagte Lothar. Ich will nicht, dass du durchdrehst und dir das Hirn verbrennst. Das wäre ein Drama, schnaubte Philipp, wenn ich mal durchdrehen würde. Versuchst du witzig zu sein? Ich könnte die Schule schmeißen und mir irgendwelche Pillen reinhauen. Einfach nächtelang nicht nach Hause kommen. Findest du das erstrebenswert? Das machen Leute in meinem Alter, Papa. Manche werden sogar von der Polizei nach Hause gebracht. Er stand auf. Das T-Shirt, in dem er geschlafen hatte, hatte Knitterfalten und seine Haare fielen ihm wirsch ins Gesicht. Aber das ist nicht drin, sagte er. Kann ja nicht jeder durchdrehen in dieser verfickten Familie. Es reicht jetzt, schrie Lothar. Klar, jetzt hast du keinen Bock mehr. So bist du.
Oh. Und das, also das Verhältnis ist schwierig zu seinem Vater.
Ja, genau. Und dann sagt der Vater noch, Philipp, reiß dich am Riemen, verdammt. Ich reiße mich immer am Riemen, sagt er im Rausgehen. Das checkst du nur nicht.
Oh,
und das ist genau das Problem von Philipp, dieses sich am Riemen reißen. Und das beschreibt es ganz gut. Und man merkt ja hier an dieser Stelle, außer dass er ja seinen Vater, ne, von wegen hier in dieser verfickten Familie und so, das ist so, sind so die einzigen Momente, wo er mal so aus sich herausgeht. Ansonsten kriegt er das nicht so gebacken.
Ja.
Und er ist kurz vor seinem 18. Geburtstag und das Buch und beziehungsweise die Geschichte von Philipp geht dann weiter. Also er macht sein Abitur und natürlich kommt es dann irgendwann dazu, dass die Mutter da wieder auf der Matte steht. Und das macht natürlich was mit ihm, also mit diesem Jungen, der eigentlich nur darauf bedacht ist, bloß kein Chaos hier in der Familie aufkommen zu lassen. Alles soll in geordneten Bahnen bleiben, weil sonst kommt er nur schwer damit zurecht.
Ja.
Und das ist wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Also das Buch hat mir deshalb wahnsinnig gut gefallen. Also einmal wegen dieser Sprache, weil auch die Autorin das auch mit einem gewissen Humor, mit ihrem Schreibstil irgendwie ganz gut so verbindet. Das hat sowas, wie soll ich sagen, sowas Trockenes irgendwie so.
Ja.
Also diese Wiederholung, die dann da auch so aufkommen. Und auch diese ganzen Menschen, die dort in diesem Buch so auftreten irgendwie. Mhm. Weil eigentlich ist das so, alle sind so irgendwie von Grund auf so gut. Das sind alles so gute Menschen.
Ja.
Und umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass sie genau in dieses Milieu so einen Jungen reinwirft, der klarkommen muss trotzdem. Obwohl um ihn herum eigentlich ist alles gut.
Ja.
Also er hat eigentlich ein gutes Elternhaus, klar, Stiefmutter und so weiter, sicherlich, da muss man sich auch natürlich auch erstmal dran gewöhnen, aber du hast so den Eindruck, ja komm, das funktioniert irgendwie so ganz gut.
Ja.
Seine Herausforderung ist, ja, er muss Abitur machen und diesen ganzen anderen Kram, die man das Pubertieren da so hat. Logisch ist das natürlich schwierig immer. Ne? Aber eben dieses eine Ding, diese psychisch kranke Mutter, die da irgendwo im Raum so schwebt, das macht es dann natürlich so richtig herausfordernd. Mhm. Und das ist, hat die Autorin irgendwie toll gelöst für mich. Also es hat mir von der ersten Seite an, hat mir das echt extrem gut gefallen. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz tolle Coming-of-Age-Geschichte irgendwie. Wenn
schön,
man so
mag ich ja auch sehr. Also haben wir ja schon oft gesagt, dass wir beide dafür so ein Faible haben irgendwie.
Ja, genau. Und die Autorin fand ich auch ganz interessant. Das ist erst ihr dritter Roman. Die schreibt also noch gar nicht so lange.
Mir sagt der Name was. Ich weiß nicht. Irgendwo habe ich das schon mal gehört.
Ja. Kommt aus Bochum. Sie ist eigentlich Gymnasiallehrerin. Also eigentlich naheliegend, dass sie dann so ein Buch schreibt irgendwie.
Ja. Ja, damit hat sie jeden Tag zu tun.
Ja, genau, da kennt sie sich sehr gut mit aus.
Ja.
Also von mir deshalb wirklich eine absolute Empfehlung. Annika Büsing, wir kommen zurecht.
Sehr schön, auch für Eltern, die vielleicht in der gleichen Situation mit so einem Kind sind.
Auf jeden Fall. Spannend. Auch für Jugendliche gut geeignet, das Buch, würde ich mal sagen.
Ja.
Weil mit dem Philipp können sich, glaube ich, sehr, sehr viele identifizieren. Auch mit den Freunden oder mit seinem besten Kumpel, der da so auftaucht, kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Also da kann sich jeder irgendwie irgendwas raussuchen. Und möglicherweise ist es auch so, ich hatte mal eine Kollegin, die hatte auch einen Sohn, also damals war der Sohn noch etwas jünger, die fragte mich dann auch mal so, sag mal, ich würde echt gern mal Jungs besser verstehen. Also der würde ich das Buch jetzt auch empfehlen.
So. Okay. Ja, schön. Annika Büsing.
Ja.
Wir kommen zurecht. Und ich habe vorgestellt, Marco Wanda, dass es uns überhaupt gegeben hat. Ist übrigens ein alter Song von Wanda.
Ach so.
Also der Titel ist gar nicht exklusiv für das Buch, sondern den gab es schon, diesen Titel. Ja, das sind unsere ersten beiden Empfehlungen für das Jahr 2026. Danke fürs Zuhören.
Und viel Spaß beim Lesen.